Was werdet ihr am meisten an Luzi vermissen?
Also, ich werde sehr, sehr viel an Luzi vermissen. Ich würde sagen, für mich war das eigentlich der schönste Ort so, den ich kenne, also so von der Gesellschaft her. Und ich hatte das Gefühl, ich kann da erstens immer hinkommen und ich habe das Gefühl, da können viele Menschen einfach sein, wie sie sind. So, es ist zum Beispiel ein sehr queer-feministischer Ort. So, es ist sehr normal, dass Menschen sich vorstellen und ihr Pronomen sagen oder danach fragen. Und es, wie gesagt, wir versuchen da immer weiter Diskriminierung abzubauen. Da gibt es auch Diskriminierung. Aber wir sind sehr bemüht, das immer weniger werden zu lassen. So. Und dieses Engagement und auch diese Bereitschaft, die fehlt mir sonst sehr viel in der anderen Gesellschaft vielleicht. Und ja, keine Ahnung, in Luzi, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann da hinkommen, ich kann da theoretisch auch alleine hinkommen, keinen Menschen kennen und mich sehr, sehr schnell sehr wohlfühlen. Und Menschen helfen sich sehr schnell, keine Ahnung, ich kann an irgendeinem Punkt stehen und sagen, ja, okay, können wir das gerade kurz tragen oder kannst du mir kurz helfen, das zu machen? Und eigentlich finde ich immer einen Menschen, der mir da hilft. Und genau, mich einfach auch alleine da wohlfühlen. So, es sind irgendwie immer alle Menschen willkommen, sich überall hinzusetzen und es gibt Tee und Feuer und es wird gesungen und sich Geschichten erzählt und es war ein sehr schöner Treffpunkt.
Ja, wenn man auf der einen Seite nach Lützerath reingekommen ist, da hing so zwischen zwei so ganz hohen Holzhäusern so ein ganz bunt angemaltes Banner und auf dem stand nur drauf, Luzi lebt. Und wenn man das, also ich habe mich schon immer riesig gefreut, wenn ich nur das Banner gesehen habe. Und dann bin ich unten durchgegangen und dachte so ein bisschen, so wie zu Hause. Also so richtig so ein Ankommensgefühl. Und das werde ich auf jeden Fall, so den Moment werde ich auf jeden Fall auch vermissen.
Also Alfred meint das wirklich sehr gerne. Alfred hat mir das auch mal nachgemalt in sehr, sehr klein und geschenkt. Und es ist einfach, ja, also ich habe mich auch immer gefreut und ach, es bringt auch einfach so viel Spaß. Also es gibt da eine Küfer, also das heißt Küche für alle, die kocht dreimal am Tag warm für alle Menschen und es gibt aber immer Essen und also da gibt es ein Küchenteam, was sich auskennt, wie werden die Dinge gekocht, aber es gibt ganz viele Menschen, die gebraucht werden beim Schnibbeln, beim Ernten, beim Ernten oder auch beim Spülen und das sind, wir nennen das so Repro-Schichten, aber das bringt, also es sind sozusagen die Reproduktionsarbeit, die getan werden muss, damit das Camp einfach weiterlebt. Also Dinge, die jeden Tag gemacht werden müssen, wie Kochen, Schnibbeln, Spülen, Nachtschichten und Klos putzen. Und keine Ahnung, die meisten dieser Aufgaben bringen auch sehr viel Spaß. Zum Beispiel beim Spülen stehen so 6 Menschen zusammen und dann gibt es ein System von verschiedenen Wannen mit Heiß- und Kaltwasser und Spülmittel. Und keine Ahnung, wir haben das wirklich geliebt, da zu spülen, weil es einfach irgendwie, wir haben da nette Leute getroffen, Menschen unterhalten sich über die unterschiedlichsten Dinge und das ist einfach, ja, eine schöne Stimmung. Ja.
Ach Mensch, ich hätte das so gerne erlebt. Mhm. Ich wundere mich auch, warum das nur jetzt so präsent ist in Medien. Ich habe davor überhaupt nicht gewusst, dass es in Lützerath überhaupt so eine tolle, ja, so ein utopisches Dorf gab. Ich wäre ja sofort hingefahren, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wusste es nicht. Mhm. Ich bin jetzt doppelt traurig, weil jetzt nicht nur eben, ja, wegen der Kohle, sondern auch einfach, weil da dieses unglaubliche Dorf und die Dorfgemeinschaft und diese Utopie eben, ja, kaputt gemacht wurde, wenn auch nicht die Utopie an sich, ja, also das, was ihr erlebt habt und gelernt habt und eure Netzwerke, die bleiben ja.
Ja.
Da ist ja auch was entstanden, aber zu wissen, man kann jetzt nie mehr zu diesem Ort fahren, ist selbst für die Leute traurig, die nie da waren. Mhm.
Ja, da wurde wirklich sehr viel aufgebaut und auch so sehr, also immer nach dem Motto sehr solidarisch und kein Mensch bleibt alleine. Und wenn es irgendein Bedürfnis gibt, was hier noch nicht gestillt werden kann, versuchen wir das zu tun. Es gab zum Beispiel eine Sunny-Struktur, so das ist ja relativ basic. Es gab aber auch eine Awareness-Struktur, das ist auch sehr wichtig und die wurde auch immer wieder verbessert, aufgebaut. Und darüber wird auch sehr viel Arbeit, Aufklärungsarbeit gemacht. Was ist Awareness? Wie können wir das wie können wir das als auch eine Aufgabe machen, die alle mittragen? Es gab verschiedene Safe Spaces, also Orte für Menschengruppen, die da geschützt sind. Genau, und die dann auch nur betreten werden dürfen von diesen Personengruppen und die auch gebaut wurden von diesen Personengruppen, so zum Beispiel für Flinter-Personen oder für BIPOC-Personen oder für neurodiverse Personen. Es gab so viel da. Es gab zum Beispiel auch einen Action Point, da gab es ganz viel Aufklärung über rechtliche Sachen. Also es ist sehr wichtig, und darauf wird sehr geachtet, dass alle Menschen, die da sind, vor allen Dingen jetzt vor der Räumung einfach auch wissen, was, ja, worum geht es da? Was kann das juristisch für dich bedeuten? Wie möchtest du damit umgehen? Genau, da gibt es unglaublich viel Aufklärung zu allen möglichen Themen. Alfred und ich haben einen Ort geschaffen, den ich auch sehr schön fand. Und zwar heißt der Das Dach ohne Probleme. Und das ist ein bisschen zufällig entstanden, aber es ist dann so ein bisschen so ein Ort geworden, wo, also es war ein Dach, und da konnten Menschen sich raufsetzen und einfach über alles reden, außer über Probleme. So. Und das soll nicht heißen, dass wir uns nicht um die kümmern, sondern einfach so ein bisschen so ein Gute-Laune-Ort. Und letztendlich konnte auch jeder Mensch einfach sehr viel mitarbeiten in Lützi und das bauen oder das erstellen, was diesen Menschen wichtig ist, Workshops anbieten und alles Mögliche. Also da konnten alle hinkommen und einfach das teilen, was sie teilen wollen.
Ja, irgendwie alle, die Lust hatten, haben so die Sachen eingebracht und mitgebracht, die sie mitbringen können. Also wir haben zum Beispiel auch so jetzt kurz vor der Räumung noch so einen Erste-Hilfe-Workshop zusammen angeboten. Da waren dann auch bestimmt, also 30 Leute, 40 Leute. Und dann saßen wir mitten in Lützerath auf so alten Stühlen und Strohballen. Und dann gab es dort einen ganz normalen Erste-Hilfe-Kurs. Und so gab es das mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ja, jeder, der was einbringen kann und das wollte, hat es einfach gemacht. Dafür gibt es immer, kann man immer irgendwie einen Platz organisieren. Und so Leute haben da auch Lust, dann da mitzumachen. Das ist auch schön.
Gab es eigentlich irgendeine Form von Hierarchie in Lützerath oder einen Dorfrat oder gab es eine, sag ich mal, politische Struktur?
Also die Idee war auf jeden Fall immer, dass Lützi so hierarchiearm wie möglich aufgebaut ist. Es gibt immer ein großes gemeinsames Plenum, ja, wo man Updates hören kann, was ist gerade los in Lützerath, was sind neue Ideen, da werden irgendwie Dinge besprochen, Entscheidungen im Konsens getroffen und ich meine, klar, zum Schluss, jetzt während der Räumung waren irgendwie, ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwo zwischen 600 und 800 AktivistInnen da, da kann man natürlich kein riesen gemeinsames Plenum mehr machen, da haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt, da gab es ein Dorfplenum, dann gab es ein Küchenplenum und so, dass man sich so in die verschiedenen Aufgabenbereiche vielleicht aufgeteilt hat, aber klar, die Idee ist, so hierarchiearm wie möglich und konsensbasiert zu entscheiden.
Genau, also so einen Menschen, der sozusagen da Anführerin ist, das gab es auf jeden Fall nicht. Es gab natürlich Menschen, die einfach mehr wissen, so über das Dorf oder keine Ahnung, die dann auch bestimmte Aufgaben besser kennen. Wie muss sich so eine Küche organisieren, die irgendwie für 600 Leute kocht und so. Und dass diese Menschen dann vielleicht mehr Aufgaben übernehmen, das ja finde ich auch nicht so verwunderlich. Aber generell gab es, also es gab keinen offiziellen Dorfrat oder so. Und ich habe auch das Gefühl, dass da alle Stimmen immer, also alle Stimmen, die was sagen wollten, oder es wurde auch nachgefragt, um einen möglichst großen Konsens zu erschaffen und eben nicht so solche Hierarchien wieder aufzubauen, sondern eher abzubauen. Ja.
Gab es für euch eigentlich juristische Konsequenzen am Ende? Also, oder sind eure Personalien aufgenommen worden von der Polizei nach der Räumung?
Nein, die wurden nicht aufgenommen und so, wie wir das persönlich erlebt haben, von den meisten Menschen auch nicht. Von einigen schon, aber so wie ich das bis jetzt gehört habe, waren das Einzelfälle und nicht die breite Masse.
Zu welchem Zeitpunkt habt ihr beschlossen, wir fahren jetzt nach Hause? Also dann nach der Räumung, oder wann seid ihr dann heimgefahren?
Genau, wir wurden geräumt und sozusagen, es gibt jetzt auch immer noch unser aller Camp, heißt das, das UAC in Keinberg. Das ist ein legales Camp, wo alle hinkommen können. Und Keinberg ist 3 Kilometer vielleicht von Lützi entfernt. Und das war auch so ein bisschen so eine Anlaufstelle, ein Auffanglager, auf jeden Fall auch für die Menschen, die direkt aus Lützi kamen. Und da sind wir hingegangen und genau, es, da gab es dann auch, also das ist auch so schön, es wird irgendwie um ziemlich viel sich gekümmert und gesorgt. Dann gab es ein Zelt für die Menschen, die gerade frisch aus Lützi kommen. Die konnten sich da erstens wiederfinden. Die konnten da einfach sich in Ruhe hinsetzen und gar nichts mehr machen. Da gab es Tee und Kekse und Essen und ja, Ruhe und auch Zigaretten für Menschen, die das vielleicht vermisst haben. Und also ich habe dann für mich gemerkt, okay, ich bin ziemlich erschöpft und würde gerne mal an einen ruhigen Ort und genau, einfach auch raus aus diesem Camp jetzt gerade gehen. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und es ist auch, also es gibt, die Aktionen enden ja auch nicht so unbedingt dann, sondern, keine Ahnung, Menschen müssen das vielleicht unterschiedlich doll verarbeiten, je nachdem, was sie erlebt haben. Oder, und es gibt auch dafür so Unterstützung, es gibt so Out-of-Action-Care und da irgendwie so was wie ein Leitfaden. Genau, und das ist auch alles Teil und davon wird was gesagt, wie Menschen das machen können. Und das ist, es wird schon versucht, dass es allen gut geht und auch nach der Aktion wird immer gesagt, wir sind solidarisch, es ist kein Mensch alleine, auch wenn da rechtliche oder juristische Konsequenzen kommen mit finanziellen Mitteln, so das wird versucht, solidarisch zu tragen und genau, nicht auf die Einzelpersonen abzuwälzen.
Weil du gerade finanzielle Mittel sagst, wie hat sich das alles denn finanziert? Also wer finanziert das? Wird da auch über Spenden? Oder das ist ja auch alles, glaube ich, einfach teuer, allein schon meinetwegen 800 Leute in dem Dorf mit Essen zu versorgen oder die Baumaterialien oder jetzt die Anwaltskosten vielleicht.
Genau, also es gibt ein Spendenkonto für Lützerath, das auf jeden Fall auch einiges finanziert hat. Und also ich weiß nicht, vielleicht hat das der eine oder andere auch mitgekriegt. Auf jeden Fall auch ein Finanzierungsfaktor war Marten aus Lützerath, ist vor kurzem Wettkönig geworden.
Ah, stimmt,
und hat
ja
bei Thomas Gottschalk 50.000 Euro genau abgeräumt. Und nicht nur für sich, sondern eben für Lützi. Das war auch ein ganz, fand ich, fast ein kurioser Moment, als ich dann, Mr. 20.15 Lagerfeuer Thomas Gottschalk gesehen habe, der dann sagt, ja, und hier sind die 50.000 Euro für Lützerath. Also auch sowas gab's, ja.
Aber auch ganz viel, also genau, das war ja jetzt gerade erst vor ein paar Monaten und Lützi gibt's ja auch schon viel länger, also durch Spenden, sowohl finanzielle als auch Sachspenden. Es sind wirklich, wir haben sehr viel Unterstützung. Das meinen wir auch damit, dass sozusagen jeder Mensch das machen kann, was geht. So, es sind sehr viele Menschen vorbeigekommen, haben irgendwie gesagt, okay, ich finde es super toll, was ihr hier macht. Ich kann mir überhaupt das nicht vorstellen, aber ich habe hier noch eine Matratze. Könnt ihr die gebrauchen? Ja, konnten wir super doll gebrauchen. Oder dann bringen Menschen Essen vorbei oder Menschen kommen einen Tag vorbei und helfen in der Küche oder Presse kommt vorbei und redet darüber oder ist, genau, und ja, über solche ganzen Dinge hat sich Lützi da ja so finanziert, aber auch, genau, es gab auch von Agrarwirt in der Umgebung irgendwie Spenden, so, dann, es gab winzig kleine Zwiebeln, die so wahrscheinlich nicht verkauft werden können, aber wo es auch einfach schade ist, die nicht zu essen. Davon haben wir sehr viele gegessen und geschnitten. Vor allem
geschält. Ich wollte gerade fragen, wie viel schält man dann an so einer Mini-Zwiebel?
Und so, genau, also das, ja, das gehört alles dazu. Und es gab auch immer so Spendenempfehlungen für die Menschen im Camp, für die Küfer zum Beispiel, aber das ist auch da so, jeder Mensch ist da angehalten, so viel oder wenig zu geben, wie es passend ist. So. Und auch das wird alles oder soll alles solidarisch funktionieren. So.
Ja, auch in der Hinsicht gab es irgendwie so ganz viele kleine, schöne Momente. Ich weiß noch, am Tag vor der Räumung, da war ich schon oben bei uns auf der Terrasse, auf unserer Struktur. Und dann kamen noch zwei Leute vorbei und haben so hochgerufen, hey, wir haben noch 10 Dosen vegetarische Ravioli, könnt ihr die gebrauchen? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall können wir die gebrauchen. Genau, also da gab es auch so in der Hinsicht ganz viele kleine schöne Momente.
Ich habe gerade, was das betrifft, unglaublich deprimierende Kommentare, unter anderem auf meiner eigenen Facebook-Seite gelesen, dass Leute wahnsinnig hasserfüllt und hämisch reagieren, wenn man eben sagt, ja, wir sind da einfach dort und haben ihr mitgeholfen oder so. Also ich hatte einfach nur was gepostet, dass ich darüber schockiert bin, dass das Klima sich gerade vermutlich eher in Richtung 2,7 Grad bewegt und dass ich den AktivistInnen eben sehr dankbar bin in Lützerath und drunter wirklich mehr hasserfüllte Kommentare als ermutigende Kommentare. Vor allem in Richtung, ja, diese linken Künstler, die sonst nichts zu tun haben, dieses Dreckspack, das über unsere Steuergelder finanziert wird. Also wo Leute praktisch den AktivistInnen übel genommen haben, sich dort an keiner quantitativ messbaren Arbeit sozusagen zu beteiligen, aus deren Sicht. Ich glaube, da sprach in dem Moment sehr viel Neid. Wahrscheinlich sind das Leute, die in ihrem eigenen Arbeitsleben sehr frustriert sind. Habt ihr dazu irgendeine Entgegnung? Also wenn euch wer ankreidet, ja, habt ihr sonst nichts zu tun oder ihr lebt auf Kosten anderer?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, Klimagerechtigkeit ist ganz eng mit Antikapitalismus verbunden. Und wenn jetzt tatsächlich die Idee sein soll, alles im Leben muss auf Lohnarbeit und Produktion ausgerichtet sein, also wenn das die Einstellung ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, weil wir sehen ja, wohin das führt. Und wenn man eine Utopie sieht, wo das anders läuft, wo Leute trotzdem den ganzen Tag produktiv sind, vielleicht nicht in Lohnarbeit, sondern in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens und man sieht, hey, die sind produktiv nur anders, dann würde ich das als einen Riesenerfolg verbuchen, weil es ist klar, so wie es jetzt ist, wie wir Produktion gestalten, kann es nicht bleiben, weil wir, du hast es eben gesagt, ne, wir rasen auf 2,7 Grad zu, was katastrophal ist und insofern ist das meine Entgegnung, ja, wenn die Forderung nach dem Weiter so vehement ist. Also das ist nicht die Lösung, ja.
Was war eigentlich euer persönlicher Moment oder persönlicher Impuls zu sagen, ja, ich fahre jetzt nach Lützerath?
Also ich war das erste Mal im Oktober 2021 da. Ja. Und die Klimagerechtigkeitsszene ist schon relativ gut vernetzt und so, ja, vor allen Dingen irgendwie so eindrückliche Dinge wie Besetzungen sprechen sich schon auch schnell rum. Genau, und mir war relativ schnell klar, dass ich auch auf jeden Fall das sehen will, so, weil es auch einfach sehr, sehr interessant ist, wie wir haben da so viele Dinge erlebt, die, keine Ahnung, die ich sonst, glaube ich, nie erlebt hätte, so Dinge, wie, keine Ahnung, riesige Baumstämme schleppen.
Ich hab's nicht verstanden.
So riesige Baumstämme schleppen und daraus dann Dinge bauen, die, naja, die wir in der normalen Welt vielleicht nicht kennen. So. Und mir war auf jeden Fall klar, ich möchte das unbedingt sehen. Und genau, dann war ich da und es war einfach, wie gesagt, so schön. Und dann war es immer, also ich komme auch so ein bisschen aus dem Süden und es war immer so eine lange Anreise und trotzdem war ich immer so, oh, ich will einfach wieder nach Lützi, da ist es so schön, so für mich, genau.
Ja, ich war im August 2021 das erste Mal in Lützerath bei so dem damals noch, also im Vergleich zu wie groß Lützerath dann geworden ist, noch einem relativ kleinen Festival, der Kuloko, Kultur ohne Kohle. Und da gab es ganz viele so kleine Konzerte, Workshops und ja, so bin ich das erste Mal mit Lützerath in Kontakt gekommen und seitdem immer wieder da gewesen.
Wann seid ihr dann immer dorthin gefahren oder wie viel Zeit erstmal habt ihr insgesamt dort verbracht?
Also in diesem ersten Winter, wo wir da waren, sind wir eigentlich immer hingefahren, wenn wir Zeit hatten. Mhm. Genau, so sehr viele verlängerte Wochenenden oder Wochenenden, weil wir genau nebenbei auch studieren oder ja, also generell studieren. Und ja, eigentlich immer, wenn es ging und wie viel Zeit wir da insgesamt verbracht haben, so ja, mehrere Wochen. Also nicht am Stück, sondern vielleicht so 5 Wochen. Mhm.
So aufgeteilt, ja. auf die letzten anderthalb Jahre. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Tunnel. Wie viel habt ihr oder hat man in Lützerath davon vorher mitbekommen oder wie viel habt ihr davon gewusst?
Wir haben davon gar nichts gewusst. Genau, und es war auch überhaupt nicht Gespräch in Lützi. Ich habe das nie mitbekommen. Wir waren uns auch, also am Anfang dachte ich auch persönlich noch, dass es nicht stimmt. So. Und dachte, das ist ein Fake, keine Ahnung. Und ja.
Ja, also ich habe auch, und obwohl wir eigentlich, hätte ich jetzt gedacht, schon viel auch mitgekriegt haben aus Lützerath, weil wir auch dann jetzt eben in letzter Zeit auch viel da waren und lange da waren, aber das Wort Tunnel habe ich, glaube ich, in Lützerath nicht ein einziges Mal gehört.
Ich auch nicht.
Wie haben die das gemacht, oder? Wie haben wir das geheim gehalten?
Ja. Also sehr, sehr schlau auch, vor allen Dingen, weil die Polizei sich darauf auch nicht vorbereiten konnte dann. Ja. Oder es hat ja jetzt auch sehr lange gedauert. Genau, aber also auch alle Menschen, mit denen wir danach gesprochen haben, die wussten auch alle nix. So.
Ja.
Unglaublich.
Ach, ich hoffe einfach erstmal, dass es denen gut geht. Das müssen echt wahnsinnig stressige Tage jetzt gewesen sein. Und ich bin mir sicher, dass die da eine Entscheidung mit guten Gründen getroffen haben, jetzt da freiwillig zu gehen. Und deswegen hoffe ich, dass die sich jetzt auch wieder ein bisschen sammeln können, ein bisschen entspannen können und mit der Situation jetzt gut umgehen.
Ja. Seid ihr denn eigentlich auch auf der Demo dann gewesen in Lützerath?
Ich war da auf jeden Fall nicht mehr dabei. Die Demo war am Samstag, ich bin am Freitag dann wieder nach Hause gefahren und ja, bin jetzt auch gespannt zu hören, wie es da so war.
Birk, du warst noch so halb bei der Demo, weil du einen Rucksack oder weil du noch Sachen von dir gesucht hast, ne?
Genau, ich habe es gibt auf jeden Fall Dinge, die sollten Menschen, oder das wird empfohlen, nicht mit in eine Räumungssituation zu nehmen und zum Beispiel so Wertsachen. Und die Wertsachen habe ich dann einer Person mitgegeben und diese Person, mit der habe ich mich dann auf der Demo wieder verabredet. Es war nicht so leicht, sich zu finden, aber wir haben uns gefunden.
Leicht untertrieben, die Schätzungen gehen ja zwischen 35.000 und 15.000. Wie habt ihr euch gefunden?
Es ging tatsächlich, wir haben dann einmal telefoniert und dann einen Treffpunkt ausgemacht und das hat dann auch geklappt. Genau, deswegen war ich auch noch auf der Demo, aber nicht so lange wie ihr beiden, glaube ich.
Ja. Ihr habt gerade erzählt, dem Gespräch hier im Flur, wie das war, zum Beispiel dann auf dem Baumhaus oder so zu essen. Also, dass die Strukturen mit der Räumung so zerfleddert sind. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, also ich hatte für mich so das Gefühl, der so alle so die Alltagsstrukturen sind einfach sehr zerflossen. Es hat schon damit angefangen, dass man zu irgendwelchen Uhrzeiten schläft und es nicht so einen richtigen Rhythmus gab und wann wacht man dann wieder auf? Wir sind irgendwie immer früh morgens aufgewacht, sozusagen, wenn dann halt Polizei vor unserer Tür stand. Und es ist so eine Dauerbereitschaft. Es gab irgendwie nicht so feste Mahlzeiten. Es war eher so, okay, ich esse jetzt mal hier eine Handvoll Snacks. Und also wir hatten genug zu essen. Daran lag es nicht. Wir hatten genug zu essen und zu trinken. Aber so diese Strukturen, also so Mahlzeiten haben wir auf jeden Fall nicht so eingehalten. Und es hat aber sehr geholfen. Wir waren so zu zehnt und es hat sehr geholfen, dass dann ab und zu mal so ein Mensch gesagt hat, okay, oder so zwei, ich koche jetzt einfach mal Chili sin carne für alle. So. Und wir hatten auch einen großen Topf und einen Kocher und dann hat das einfach mal ein Mensch in die Hand genommen und hat dann jedem Menschen einfach mal so eine Schüssel Chili sin carne in die Hand gedrückt und das tat richtig gut so und irgendwie das, also ich habe das voll vergessen so zu essen und dann, das macht einen warm, das macht einen, gibt einem Kraft und das, genau, war nicht so leicht, das mit aufzuhalten.
Ja, da gab es so einen Nachmittag, wo ich irgendwann gedacht habe, boah, weil eigentlich mal so, konnten wir alle voll gut miteinander und dann dachte ich, Mensch, irgendwie, es ist gerade so ein bisschen, die Stimmung ist nicht gut. Und dann habe ich gemerkt, also ich habe auf jeden Fall so total Hunger, außerdem ist mir ein bisschen kalt. Und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich geht's allen anderen auch so. Und dann bin ich an alle Wohnungen mal hin und habe gesagt, okay, jeder, der was hat, so Richtung Chili sin carne, entweder so eine Dose oder eine Dose Bohnen oder eine Dose Tomatensauce, einfach mal rausgeben. Und es gibt gleich einen riesigen Topf mit Chili. Und dann bin ich einfach so über unser Haus gelaufen und habe einfach jedem so eine Schüssel in die Hand gedrückt und die Stimmung war direkt besser. Also mal was Warmes essen hilft. Ja.
Und es ist auch gut, wenn irgendwer das so auf dem Schirm behält und so, also so ruhig und so, das war bei uns nicht so das Problem. Wir waren schon alle jetzt nicht panisch oder so, also wir waren schon alle ruhig so die ganze Zeit. Aber genau, dass dann irgendwie mal jemand sagt, okay, ich mache jetzt Tee. So, es gibt hier Kaffee, wer will oder so. Das hat sehr geholfen, dass die Menschen das gemacht haben.
Ja.
Du hast gerade auch noch erzählt, wie war deine erste Dusche, nachdem du heimgekommen warst?
Also die erste Dusche, die war noch gar nicht zu Hause, sondern die war auf so einem Bauernhof in der Nähe von Lützerath. Und die war fantastisch. Also ich war wieder so ganz, ganz warm und ich habe mich ganz sauber gefühlt und meine Haare waren gewaschen. Und ich bin mit so einem, ich glaube, mit einem ganz großen Strahlen dann wieder da zurückgekommen, einfach weil ich mich wieder so richtig gut gefühlt habe. Ja.
Wie erschöpft seid ihr jetzt oder wie erschöpft seid ihr heimgekommen?
Sehr erschöpft. Also ich sehr erschöpft, weil ich auch, wie gesagt, so seit 2,5 Wochen da war und das hat ja nicht mit der Räumung angefangen, das hat angefangen, wir müssen uns darauf vorbereiten, dann hat es angefangen, die Polizei steht 24/7 vor der Tür von Lützerath und wir hatten immer so, die Polizei hat gesagt, was sie vorhat, aber dann ist natürlich auch die Frage, halten die sich da dran oder nicht? Und es gab jeden Tag irgendeine Art von Polizeikontakt. Und so diesen Dauerstress, da bin ich jetzt, glaube ich, sehr erschöpft von. Und genau deswegen mal ausruhen, entspannen, schlafen, das ist gerade genau das Richtige. Ja,
ja, ach, mir geht es eigentlich ganz ähnlich. Also vor allem gestern war ich wirklich froh, lang auszuschlafen und dann so ein gemütliches Frühstück so mit frischen Brötchen und einfach so ein Tag, wo ganz wenig nur passiert, ja, ganz wenig Input nur ist und wo ich mich mit nicht viel beschäftigen muss. Und dann, ja, dann war der Tag eigentlich auch schnell vorbei und ich habe mich auf jeden Fall so viel entspannter gefühlt.
Ja.
Und die nächsten Tage steht dann auch Entspannung auf dem Plan so.
Genau.
Genau, das ist wichtig und auch schön. Ja. Ja.
Mich interessiert noch, was studiert ihr denn? Also hat es auch irgendwas im weitesten Sinne mit Klimagerechtigkeit zu tun? Ja, also ist das auch sonst so präsent in eurem Leben?
Also wir studieren Medizin und das hat sehr viel mit der Klimakrise zu tun. Das ist leider den meisten Menschen nicht bekannt, aber wir haben es ja auch schon gesagt, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Es gibt nichts, was für unsere Gesundheit so gefährlich ist wie die Klimakrise. Und also es ist sehr, sehr eng verknüpft. So, das beste Beispiel sind vielleicht Hitzewellen, die wir in Deutschland auch immer mehr kennen, wo direkt Menschen durchsterben. Das sind aber auch so andere Dinge wie ja, Vektoren, die sich ausbreiten, wie die Tigermücke, die Dinge übertragen kann, oder Zecken, die sich einfach weiter ausbreiten. Das ist ganz, also eigentlich in jedem Fachbereich gibt es einen Zusammenhang zu Planetary Health, so heißt dieser Querschnittsbereich. Und leider ist das in unserem Studium noch sehr mau. Wir setzen uns auch dafür ein, dass das weiter in unser Studium, in die Lehre und auch in ja alle Bereiche vom Gesundheitswesen getragen wird, weil das Gesundheitswesen auch 5% der globalen Emissionen zu verantworten hat. Und wir sind da sehr dabei und in verschiedenen Gruppen tätig, um das in unsere Lehre zu bringen. Es gibt so eine Planetary Health Academy, die wurde an einigen Unis als Wahlfach anerkannt. Das war schon mal ein ziemlich großer Schritt. Unser Ziel ist auf jeden Fall, dass das in alle Unis kommt und in alle Lehre Teil davon ist. Und auf dem Weg befinden wir uns, genau. Und deswegen ist es in unserem Leben schon sehr präsent, weil wir uns damit sehr viel beschäftigen. Aber andere Menschen, die vielleicht Medizin studieren, die sagen dann, oh, davon habe ich noch nie gehört. So. Und das ist leider immer noch so, dass Planetary Health nicht so bekannt ist. Und die meisten Leute erstmal sagen, was ist das denn?
Medizin ist ja jetzt nicht gerade der einfachste Studiengang oder zumindest jetzt nicht der unstressigste Studiengang. Wie habt ihr es denn geschafft, jetzt zum Beispiel auch im Januar da so ewig auf dem Baum zu sitzen sozusagen? Also wie sehr geht euch das von eurer Studienzeit ab? Und überhaupt euer ganzes Engagement für Lützerath, wie sehr habt ihr euch das abknapsen müssen aus dem Studium?
Also es ist bestimmt, also für mich ist es auf jeden Fall immer wieder ein Thema, das gut organisiert zu kriegen. Und ja, aber ich denke immer, wenn einem was Spaß macht und wenn einem was wichtig ist, dann findet man auf jeden Fall einen guten Weg, das hinzukriegen. Und dann bereite ich vielleicht, also ich habe zum Beispiel im Dezember irgendwie jetzt schon mehr für die Prüfungen im Februar vorbereitet, als ich es vielleicht gemacht hätte, wenn ich nicht nach Lützi gefahren wäre. Ja, und so wurschtelt man sich da so irgendwie durch. Und also mir ist mein Studium auch schon total wichtig und ich gebe mir da sehr Mühe, aber vielleicht einfach ein bisschen anders organisiert, als wenn ich jetzt nicht Zeit mit Engagement für die Klimagerechtigkeitsbewegung verbringen würde.
Gab es bei euch einen Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt begreife ich das mit der Klimakrise oder jetzt ist es bei mir angekommen und jetzt werde ich überhaupt aktiv? Oder gab es irgendeinen Moment der Erkenntnis, wo ihr gemerkt habt, ihr müsst was tun?
Ich würde sagen, die gibt es immer wieder bei mir. Bei mir war es das erste Mal, so diese ganzen Informationen zu bekommen. Da war ich bei einem Vortrag. Genau, da wurde so ein bisschen erzählt, was ist die Klimakrise, und ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht so genau und dachte mir hinterher so, Gott, die ganze Welt geht unter, so. Und da dachte ich so, das kann ja nicht so bleiben, so. Und dann, das war so ein bisschen der Start von meinem Engagement. Und dann immer wieder so Momente, weil ich würde sagen, ich kann auf jeden Fall das Ausmaß der Klimakrise nicht begreifen, weil es einfach so groß ist. Aber dann auch, wie ich meinte, dann Dinge so zu sehen, so diese Grube zu sehen und jetzt auch über die anderthalb Jahre zu sehen, wie entwickelt sich diese Grube? Weil jetzt steht wirklich der Bagger, waren es noch über 100 Meter oder 150 Meter oder so. Und jetzt ist das so dicht, wir können die Schaufeln den ganzen Tag gesehen, und das war so ein Acker, genau, der wurde jetzt so abgebaggert, den gibt es jetzt nicht mehr so. Und jetzt kommt als nächstes Lützi und das ist dann einfach weg. Mhm. So, und das so zu sehen, und es ist ja nicht mal mehr möglich, an diesen Ort dann hinzugehen, so, mhm, weil es einfach dann so ein Loch ist, was so 300-400 Meter tief ist. Dann finde ich auch diese Hitze im Sommer sehr eindrücklich. Also auch bei uns in, ja genau, also ich wohne in Freiburg, da ist es auch immer vielleicht noch ein bisschen heißer, aber das so mitzuerleben, und ich kann dann nicht mehr gut schlafen, es ist alles viel zu heiß für mich, es ist unangenehm, und darüber reden wir sehr viel, oder ich viel, weil ich auch viel Vorträge gebe, aber das dann so zu fühlen, ist jedes Mal wieder so, ja, es wird einfach, es ist eine wahnsinnige Krise, wo wir hinsteuern. Und vorhin meintest du, ja, wo ist denn das Positive so? Und ich denke mir so, ja, es ist eine wahnsinnig große Krise, und unsere Menschheit und unser Planet steuert in eine Katastrophe, die wir nicht überblicken können, die für alles Leben lebensgefährlich ist. So, wir können diesen Planeten unbewohnbar machen, indem wir einfach nur so weiterleben, wie wir das jetzt tun. Und dass wir das generell können, so durch Atomwaffen und alles, das ist ja klar, aber einfach nur so, wie jetzt gerade unser Alltag auf diesem Planeten läuft, wird der Ausgang sein, dass dieser Planet unbewohnbar ist. Und irgendwie, keine Ahnung, wer sich die Bäume anguckt und sich damit mal ein bisschen auskennt oder sich dazu belesen lässt, der kann das auch sehen. Die Bäume, die leiden jedes Jahr mehr. Und das ist auch sichtbar, wenn Menschen wissen, wie leidende Bäume halt aussehen. Und das sind für mich jedes Mal wieder so Momente, wo ich so merke, boah, okay, krass, das ist echt, worüber wir die ganze Zeit reden. Das ist echt, das ist eine echte Gefahr. Die Flüsse werden weniger, und ja, also keine Ahnung, das ist, für mich sind das immer wieder Momente. Und genau, der Moment, wo, also der erste Räumungstag sozusagen, wo dann so die Polizei im Dorf stand, war für mich sehr krass. Da habe ich so angefangen zu weinen, und ich war richtig traurig. Und dann haben sich so Leute auf unserem Nachbarbaumhaus hingesetzt und haben so E-Gitarre gespielt. Die hatten so einen Verstärker dabei und haben so ganz ruhige Musik gespielt. Und es war so traurig einfach, so dieses zu sehen, ja, irgendwie, keine Ahnung, wir sind alle hier und jetzt wird das wirklich geräumt und zerstört, und ja, es ist passiert jetzt ganz viel und es lebt ganz viel Lützi weiter, aber dieser Ort ist irgendwie verloren auf ganz viele Ebenen. Der ist für die Menschen, die da ursprünglich gewohnt haben, seit Jahrzehnten verloren gegangen. Der ist jetzt für Aktivistinnen, die da seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren gewohnt haben, jetzt verloren gegangen. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendwann einfach abgebaggert, und das ist so, das macht mich wahnsinnig traurig, weil das ist wirklich die Zerstörung, die dort sichtbar ist. So. Und das ist ein ganz kleiner Teil von dieser riesigen Krise, aber es ist halt der Teil bei uns vor Ort. So, das ist die größte CO2-Schleuder oder die größte CO2-Quelle in ganz Europa, ja, die wir direkt bei uns hier in Deutschland haben und die wir angucken können da. Und es ist wirklich ein wahnsinniges Bild. Es gab die Mahnwache, die seit 2,5 Jahren da wirklich jeden Tag stand, wo jeden Tag rund um die Uhr Menschen waren, und von dieser Mahnwache konnte man das Loch sehen, so riesig, und am Horizont diese Kohlekraftwerke, die die ganze Zeit Kohle verbrennen und riesige Wolken ertürmen. Und dann konnte man von dort aus auch einen Kirchturm sehen, bis wohin das mal geplant war, dieses Loch zu erweitern. Und das war noch so 2 Kilometer ungefähr. Und dann steht man da an diesem Punkt und denkt sich so, so riesig soll das alles werden. Und das hat sich ja jetzt alles ein bisschen verändert, aber es soll ja trotzdem noch sehr, sehr viel abgebaggert werden. Und mir hilft das immer wieder, sowas zu begreifen, sich das anzuschauen. Und das macht sprachlos.
Ja, ja. Ja, ich habe es auch immer wieder an dieser Grube so gemerkt und gedacht, das ist einfach, wenn man da so direkt davor steht, das ist natürlich auch nicht das Ausmaß der ganzen Klimakatastrophe, aber das ist so, ich glaube, so das maximale Ausmaß, das ich irgendwie noch mit eigenen Augen wahrnehmen kann. Ich meine, die Grube ist so groß, da kann man fast gar nicht auf die andere Seite gucken. Und manchmal standen wir auch einfach da und waren wirklich einfach sprachlos, weil du guckst in die Krise.
Und es ist ja auch nur eine Grube. Also es gibt noch viel mehr, also in Deutschland alleine schon noch viel mehr von diesen Gruben. Naja, und wir haben uns auch immer wieder gefragt, warum sind wir hier? Warum machen wir das so? Ist auch ein gesunder Prozess, immer wieder zu reflektieren. Mhm. Und eine Person hat einfach nur gesagt, ja, das Loch. Ja. Und ich stehe jeden Tag auf und wenn ich nicht weiß, warum ich das mache, gehe ich zum Loch und guck da rein und dann denke ich wieder, ja, genau deswegen bin ich hier.
Ja, es gab zwischendurch so einen Moment, da bin ich nochmal zurück nach Tübingen gefahren, weil ich hier arbeiten musste und dann war ich so einen Tag wieder hier und dann habe ich Birk in Lützerath angerufen und habe gesagt, dass ich hätte nämlich eigentlich vor, hier in Tübingen zu bleiben und gar nicht mehr zur Räumung zu fahren und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Also das hat sich so, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dann da nicht dabei zu sein. Und das war der Moment, wo ich wusste, okay, ich gehe jetzt arbeiten und mache noch so die Sachen, die ich fertig machen muss, mache ich fertig. Und dann setze ich mich sofort wieder in Zug und fahre wieder zurück nach Lützerath.
Und also generell, keine Ahnung, es ist eine wahnsinnige Tragödie, was überall auf dieser Welt und auch in Lützerath passiert. Und das macht super traurig. Und das, wir können ganz viele schöne Geschichten darüber erzählen, aber im Grunde ist es eine sehr traurige Geschichte, die wir erzählen oder die wir alle gerade erleben und politisch und juristisch wieder mit gerade noch in den letzten Jahren und jetzt immer noch umgegangen wird. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit und an dem ganzen Planeten, an den Tieren, den Pflanzen, an allem. Und das ist bekannt. Das ist seit Jahren, seit Jahrzehnten bekannt, was das bedeutet. Und genau, also diesen Zustand, den wir jetzt haben, der ist für viele Menschen, vor allen Dingen im globalen Süden, ein Horror. Und es genau, aber auch, wie wir es schon gesagt haben, für Deutschland, das ist eine Katastrophe. So, und das, ja, das können wir auch nur so sagen und benennen und irgendwie dagegen oder aktiv zu werden, das ist auch Teil, damit umzugehen und halt zu sagen, okay, ich will das nicht, das ist falsch, ich arbeite für eine bessere Welt. So, das macht auch irgendwie wieder zufrieden und glücklich.
Ja. Wir hatten auch so ein Interview während der Räumung und dann habe ich auch, dachte ich gerade, vielleicht kann man das jetzt auch, wenn das später nochmal hochgeladen wird hier als Podcast, kann man auch nochmal sagen, irgendwie an die HörerInnen, macht einfach auch mit. Macht auch mit für den Planeten, für die Umwelt, für die Pflanzen, für die Tiere, für euch, für uns alle. Ja, macht mit in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das ist auf jeden Fall das Richtige und das macht voll Spaß.
Ja, und es gibt unglaublich viel zu tun. Und keine Ahnung, ich finde auch so, Ich glaube, in den USA gab es mal, als es diese Mondmission gab, erhöhte Steuern dafür. Und das heißt, die Menschen haben mehr Geld gezahlt, damit das irgendwie da drin investiert wird. Und da hätte ja auch alle Leute hätten auch sagen können, was ist das für ein blödes, so, ich will das eh nicht, ich flieg da eh nicht hin. Aber die Leute haben im Schnitt anscheinend eher gesagt, ja, wie cool ist denn das? Wir fliegen auf den Mond, so, und egal, was wir jetzt davon halten, das wünsche ich mir auch für diese Klimagerechtigkeitsbewegung. So, wir haben ein riesiges Problem, aber ja, wir können da alle mitarbeiten. Ja. Wir können da, ich meine, wie cool ist denn das, dass wir einfach auch diese menschengemachte Krise zu einem Teil auch verändern können und einfach, ja, eine bessere, nachhaltige Welt für alle erzeugen können, wenn wir da mitarbeiten. So, das kann auch was sehr Positives, Erfüllendes sein. So, weil das ist super wichtig. So, und da kann auch jeder Mensch wieder irgendwie seinen oder ihren Platz finden.
Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Birk und Alfred, für eure Zeit hier und ja, für alles, was ihr an Engagement aufgebracht habt und ja, auch, dass ihr uns alle irgendwie motiviert. Ich bin jetzt in jedem Fall doch noch motivierter als vorher und ich hoffe, ich krieg's das nächste Mal mit, bevor ein Dorf abgerissen wird, dass ich da noch hinfahren kann. Danke an euch beide.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank.